Gut, ich würde zu Beginn noch mal beten. Vater, wir danken dir für das Geschenk dieses Tages. Wir danken dir für deine Gegenwart in unserem Leben, nicht nur in diesem Gottesdienst, sondern auch im Alltag. Und danke, dass wir das miteinander feiern können, dass wir nicht allein unterwegs sind, dass wir in Gemeinde, in Gemeinschaft unterwegs sind und vor allen Dingen, dass du da bist. Wir danken dir, dass wir auch heute Morgen so einfach hören können, was Gemeinde ist, dass wir auf dein Wort hören können und dass du uns dort auch Erkenntnis schenkst, dass wir auch jeder unseren Platz finden, unseren Platz einnehmen und dir gerne dienen, da, wo du uns hingestellt hast. Von dem vielen, was wir vom Wort Gottes hören, Heiliger Geist, von dir steht geschrieben, dass du uns in alle Wahrheit leitest. Und das beten wir heute Morgen. Leite du uns, öffne die Herzen, dass wir hören, dass wir verstehen und schenk du mir die Gnade, das Wort Gottes so auszuteilen, wie du es möchtest. Amen. Amen. Also zu Jürgen Wert und Jürgen Wert noch zu sagen, wir sind befreundet miteinander und wir treffen uns hin und wieder. Wenn ich in Wetzlar bin, trinke ich Kaffee und am Vorabend meines 50. Geburtstages vor 10 Jahren haben wir ein einmaliges gemeinsames Konzert gegeben von Jürgen Wert und Jürgen Wert. Also gut. Das Thema heute Morgen, die verbundene Gemeinde. Es geht heute Morgen nicht darum, dass wir einander beurteilen, was hat der eine richtig gemacht und der andere falsch und dass wir so gegenseitig mal gucken, was läuft bei mir gut, was läuft beim anderen nicht so gut oder so, sondern es soll einfach mal ein Thema sein, wo wir unsere eigene Position bestimmen, sowohl vor Gott und auch in der Gemeinde. Und einige von euch, viele von uns sind schon viele Jahre mit dem Herrn gegangen, einige schon länger als ich. Ihr habt mehr Erfahrung. Wir sind Wege in den Gemeinden gegangen, die wir gehen wollten. Aber wir mussten auch Wege gehen, die wir nicht gehen wollten. Und das ist das Leben, ja. Wir haben einen Plan für unser Leben und wir wissen sehr oft, ja, so ein Plan wird schnell durchkreuzt, durch andere Menschen, durch Umstände, durch, ja, alle Dinge, die uns im Leben passieren. Und es kommen Entwicklungen auf uns zu und denen müssen wir uns auch stellen. Auch heute in dieser Zeit und auch eben in der Zukunft, ja. Die Gemeinde, wie ich sie verstehe, hat eine vertikale und eine horizontale Ausrichtung. Und der Hauptgrund, warum wir in der Gemeinde zusammenkommen, und das unterscheidet uns vom Kaninchenzüchterverein, vom Eisenbahnverein und was weiß ich, der Hauptgrund ist unsere Beziehung zu Gott. Ja, das ist immer das, was zuallererst steht. Ich weiß nicht, warum du heute hier bist und so, vielleicht weil du lange keine Gemeinschaft hattest oder suchst den Partner fürs Leben. Das sind alles legitime Gründe, ja, okay. Aber der Hauptgrund ist nach wie vor, ist unsere Beziehung zu Gott. Denn aufgrund dessen, dass wir Gott gefunden haben, sind wir in Gemeinde gelandet. Und das ist eine wichtige Botschaft, ja. Die Beziehung zu Gott wird uns immer in Gemeinschaft führen, egal in welcher Form, in welcher Gemeindeform das jetzt aussieht oder so. Es gibt kein Solo-Christentum. Kann mal eine Zeit lang sein, aber wenn du Jesus nachfolgst, wirst du immer auf andere treffen, die auch Jesus nachfolgen. Das lässt sich nicht vermeiden, das ist einfach so. Wir kommen dann auch zusammen, um Gott zu feiern, ihn zu loben, zu hören, was sein Wort sagt. Und wir kommen eben auch zusammen, um uns gegenseitig in unserer Beziehung zu Gott zu ermutigen, füreinander zu beten, manchmal vielleicht auch eine Ermahnung zu hören. Ich weiß, es ist nicht so ein gutes Thema, aber gehört dazu. Und dass wir uns an den schönen Dingen des Lebens miteinander freuen. Wir kommen aber eben auch zusammen, und ich hoffe, dass es bei euch auch so ist, um die schweren Zeiten miteinander zu teilen. Ja, wir kommen nicht zusammen, um immer sonntags eine fromme Maske aufzusetzen und vorzuspielen, es geht gut. Wir brauchen die Gemeinde als einen Ort, wo ich sagen kann, wie es mir geht und wo ich nicht verurteilt werde aufgrund dessen, sondern wo ich aufgefangen werde. Viele stellen sich Gemeinde so vor. Die Gemeinde ist ein Ort der immerwährenden Glückseligkeit. Ein Ort, wo Liebe und Harmonie herrschen, wo einer den anderen höher achtet als sich selbst, wo die Heiden draußen stehen und staunend sagen, seht, wie sie einander lieb haben, wie einer den anderen in Ehrerbietung zuvorkommt und seht, wie mit welcher Hingabe und Leidenschaft sie ihrem Gott dienen. Soweit die Idealvorstellung. Mein Lieblingsvers für das Miteinander in der Gemeinde steht in Sprüchen 14,4. Dort heißt es, wo keine Rinder sind, da ist die Krippe leer. aber reichlich Ertrag kommt durch die Kraft der Ochsen. So, ganz klare Ansage. Wenn du keinen Stress haben willst in der Gemeinde, schmeiß alle Mitarbeiter raus. Wo die keine Rinder sind, gibt's auch keinen Mist. Dann bleibt die Krippe leer. Für den evangelischen Pfarrer heißt das, selig sind die Bene, die am Altar stehen alleine. Wenn du mit niemandem zurechtkommst, schmeiß alle raus, mach dein Ding allein, mal gucken, wie weit du kommst. Und dann geht der Vers weiter, aber reichlich Ertrag kommt durch die Kraft der Ochsen. Und ihr Lieben, wir sind in bester Gemeinschaft, oder? Wir müssen manchmal auch mit Ochsen arbeiten. Ich selber bin auch einer, oder? Bei der Geburt des Herrn Jesus waren auch so ein paar Tiere im Stall. Ihr Lieben, es geht nicht ohne Mist. Wir dürfen uns verabschieden von dieser Verglorifizierung von Gemeinde und Gemeinschaft. Es geht manchmal auch in unseren Gemeinden sehr irdisch zu, oder? Und wir ärgern uns übereinander. Und dann gibt es die einen, die pünktlich sind, die anderen, die unpünktlich sind. Und ach, es gibt so viel Grund, aneinander irgendwelche Dinge zu finden. Das heißt, wenn du Gemeinde ohne Stress haben willst, genau, schmeiß alle raus. Das heißt, man muss auch mal drüber reden können, was ist falsch gelaufen, wo es aufgrund von Missverständnissen auch zu Enttäuschungen und Verletzungen gekommen ist. Wenn wir eine zukunftsfähige, widerstandsfähige Gemeinde haben wollen, die auch im Sturm bestehen kann, dann müssen wir alte Dinge ins Licht bringen und dann muss es aber auch wieder gut sein. Soll ich euch mal was sagen? Vor 2 Jahren, 3 Monaten und 4 Tagen hat mir jemand gesagt, ich wäre nachtragend. Ihr Lieben, ja, wir müssen über Dinge reden. Aber irgendwann soll auch mal so ein Prozess abgeschlossen sein. Und nicht wieder und wieder und... Übrigens, die Zeit heilt keine Wunden. Aber die Zeit offenbart, ob du dein Leben auf ein gutes Fundament gebaut hast oder ob deine Wurzeln tief genug fest verankert sind, um in den Stürmen des Lebens zu überstehen. Und dass du dich nicht gleich von jedem Gegenwind aus den Latschen wehen lässt. Die Gemeinde ist also zuallererst ein Ort der gelebten Vergebung. Hier treffen sich Menschen, die sich ihren eigenen Unzulänglichkeiten bewusst sind, mit ihren Versagen vor Gott stehen, Vergebung bekommen und auch bereit sind, Vergebung zu gewähren. Das Scheitern auf dem Weg gehört mit zu unserer charakterlichen Reifung und lässt uns barmherzig sein mit anderen. Als arrogante Überflieger, denen scheinbar alles gelingt, sind wir untauglich fürs Reich Gottes, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Wir sind zu nichts zu gebrauchen, wenn wir den Eindruck vermitteln, bei uns läuft das alles gut. Das bildet auch ein Christsein ab, was für andere unerreichbar ist. Wenn wir andere einladen wollen mit unserem Leben, dann ehrlich, authentisch. Also ich poste viel im Internet, in verschiedenen Foren und ähnliches und so. Und bei mir stehen immer 3 Hashtags drunter. Da steht immer drunter, authentisch, ehrlich leben. Und das ist so wichtig, ihr Lieben. Wir dürfen unser Versagen zugeben. Wir dürfen einander Vergebung zusprechen. Wenn wir das trainieren, miteinander leben, dann bekommen auch andere Mut, sich mit ihren Schwächen dazuzustellen. Du traust dich nicht, dazuzustellen zu einer Gruppe, die alles perfekt kann, okay? Sündenerkenntnis, Kreuz und Nachfolge sind die Grunderfahrung des Christseins und führen uns in die christliche Gemeinschaft. Und so fängt Gemeinde an. Ich bin mir meiner Abhängigkeit von Gott bewusst. Ich brauche die Gemeinschaft mit den Geschwistern, ihre Ermutigung, Hilfe und auch mal Korrektur. Aber ich will das auch niemandem versagen. Und da wird es persönlich, ganz persönlich. Bist du bereit, Gott um Vergebung zu bitten, wo du schuldig geworden bist an einem anderen? Dort fängt es immer wieder an, es fängt immer bei mir an. Wisst ihr, wenn wir von Gemeinde reden, von Gemeinden oder so, und es gibt 3 Buchstaben, da kann man ganze Völkerstämme dahinter verstecken. Ja? Diese 3 Buchstaben heißen M-A-N. Man müsste mal den Gemeindesaal aufräumen. Zu Hause, man müsste mal die Spülmaschine ausräumen. Wer auch immer das nachher ist, Mann müsste mal mehr in der Gemeinde. Ne? Das ist es. Es ist so undefiniert, ja. Ihr Lieben, wenn wir von Gemeinde reden, ich muss immer wieder zu mir selbst zurückkommen und mich selbst dem Anspruch stellen, den ich an andere habe. Bin ich bereit, auf andere zuzugehen und Vergebung zu erbitten? Und bin ich auch bereit, auch das ist ein Prozess, Vergebung zu gewähren, wenn mich jemand darum bittet? Und ihm die Schuld nicht nachzutragen. Und immer wieder aufs Brot zu schmieren. Ja? Ihr wisst schon, 2 Jahre, 3 Tage, wie wir immer. Okay. So fängt Gemeinde an. Ja? Wir sind ein Ort, ein lebendiger Organismus. Und wir brauchen einander. Und deswegen, weil wir in Abhängigkeit voneinander leben, brauchen wir, dass es gut funktioniert. Ich habe in meinem Leben mit drei Personen einen Bund gemacht. Und die eine Person ist logischerweise meine Frau und einem älteren Bruder und einem jüngeren Bruder. Und dieser Bund beinhaltet, du hast das Recht, jederzeit in mein Leben hineinzureden. Wenn dir etwas auffällt in meinem Leben, was nicht übereinstimmt mit dem Reich Gottes, in Bezug auf Sexualität, mit Ehebeziehung, mit Geld oder mit meinem geistlichen Leben, wenn dir irgendwas auffällt, dann sag es mir. Und ich sage euch eins, seit ich das mache, seit vielen Jahren, lebe ich ein völlig entspanntes Christsein, weil ich weiß, die drei haben mich im Auge. Ich fühle mich nicht kontrolliert. Aber es ist ein unwahrscheinliches Geschenk, wenn du jemanden einlädst in dein Leben, der ein Auge auf dich hat. Und dir irgendwann sagt, gut, Mädel, du biegst gerade falsch ab. Wir brauchen Korrektur, wir haben blinde Flecken. Wir brauchen einander. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Vergangenheit zerstört, was Gott für unsere Zukunft vorbereitet hat. Genau. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr eurer Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut, Sanftmut und Geduld. Ertraget einer den anderen in Liebe. Das ist so ein Satz. Wir sind von Gott zu etwas berufen, so zur Gotteskindschaft, zu Königskindern, Königssöhnen, Königstöchtern. Gott hat uns sozusagen seine gestern war Krönung, ne? Ja, okay, klar, ne? Ja, aber wir dienen einem anderen König, ne? Gott hat uns seinen Stempel aufgedrückt und damit hat er uns auch Würde verliehen. Wir sind, wie sagt Paulus, im Brief Christi, die anderen lesen uns. Und das ist etwas sehr Erhebendes, nämlich, dass Gott unsere Würde hergestellt hat. Er hat uns Würde und Ansehen gegeben. Billy Graham, der ist mal irgendwann, haben sie, wie das ist manchmal, die haben ihm angeboten, die Ehrenoffizierswürde der US-Armee. Und Billy Graham hat abgelehnt mit den Worten, ich lass mich doch nicht degradieren. Das gefällt mir. Wir dienen dem Höchsten. Wir dienen dem König. Und wenn du gesehen hast, weil du gesehen hast gestern, ich habe es nicht gesehen, aber man kann es erahnen, wenn ihr das mitbekommt, ja, was gestern dort an Etikette oder was dort an Ablauf und wie der Charles seinem Vater als König die Treue schwört und du denkst, boah, Leute, wir dienen dem König, wir haben eine Botschaft, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wir sind nicht wie zum letzten Kirchentag, die Pastorin in der Abschlusspredigt gesagt hat, wir sind Gottes Gurkentruppe. Nein, wir sind nicht Gottes Gurkentruppe. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das ist eine Würde und gleichzeitig ein Anspruch. Ob wir in der Wahrheit leben, zeigt sich daran, wie jeder Einzelne gelernt hat, mit Ermutigung und Kritik umzugehen. Sowohl beim Austeilen wie auch beim Empfangen. Ja? Vergebung ist eine Medizin, die Gott uns bereitgestellt hat, damit wir wieder gesund werden. Vergebung ist eine Medizin. Und manche Kranke wollen die Medizin erst nehmen, wenn sie gesund sind. Ja? Funktioniert nicht. Die Gemeinde. Ist sie ein Vereinsheim oder Leib Christi? Ja, im Rückblick auf die Urgemeinde sehen wir, da ging es auch jetzt ziemlich flott zur Sache, ja. Die waren weder besser noch schlechter als die Gemeinden heute. Wenn man die Briefe an die Gemeinden liest, Da kommt drüber, es gab keine perfekte Gemeinde. Ne? Paulus schreibt, in dem Hebräerbrief steht, lasst uns aufeinander Acht haben und anreizen zur Liebe, zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, umso mehr, dass ihr seht, dass sich der Tag naht. Im 1. Korinther 11 werden Missstände beim Abendmahl aufgezeigt. Ja, die einen haben schon alles aufgefuttert, die waren schon betrunken, bevor die anderen kamen oder so. Ich meine, Leute, da geht's bei uns doch gesittet zu, oder? Oder Offenbarung, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und ihr Lieben, es gibt einen Unterschied zwischen verlieren und verlassen. Ja, also einen Schlüsselbund kannst du mal verlieren oder ein Portemonnaie, aber verlassen ist eine Entscheidung. Die Gemeinde zu verlassen, die Ehe zu verlassen, irgendwas zu verlassen, ist eine Entscheidung. Und es ist normal, dass es mal nachlässt, ja. Aber ich entscheide mich wieder und wieder dafür, dass das Feuer am Brennen bleibt. Was du vorhin zu mir gesagt hast mit dem Feuer, ja. Ich bin ja 81 zum Glauben gekommen, war 1982 auf meiner allerersten Kirchenwoche und in dieser Kirchenwoche waren Christen aus verschiedensten Gemeinden zusammen und wir haben dann dort Gott erlebt, ich habe Gott erlebt, Vergebung und ach, jedenfalls, es war super. Und ich komme zurück und wie ich schon sagte, ich war im Pionierchor, ich war im FDR-Singeklub und wenn du weiter singen willst, musst du in den Kirchenchor gehen, ist ja logisch als Christ, ne? So, ich war im Kirchenchor und am ersten Chorprobe, ich erzähle dort, was Gott alles getan hat. Und wie ich fertig bin, sagt eine ältere Sangeschwester zu mir, Jürgen, das war bei uns früher auch so, aber das gibt sich wieder. Was für ein Wort der Ermutigung, ne? Ich bin an dem Abend nach Hause gegangen und ich habe gebetet, Herr, lass das Feuer niemals ausgehen. Und dass ich heute noch hier stehe und begeistert bin von Gott, hängt mit meiner Lebensgeschichte zusammen. Ich weiß, woraus Gott mich gerettet hat. Und ich habe auch zwischendurch eine Phase als Christ gehabt, wo ich meine Beziehung zu Gott gekündigt habe, aufgrund einer Beziehung zu einem Mädchen. Habe in der Ehe gelebt und habe meine Beziehung zu Gott gekündigt. Ihr Lieben, dass ich heute hier stehe und euch das sagen kann, kann ich nur der Gnade Gottes zurechnen. Lass das Feuer der Leidenschaft, der Dankbarkeit niemals ausgehen. Die Gemeinde in Vereinsheim, ein Dienstleistungsbetrieb, der mir zu dienen hat. Ich komme hierher, erwarte, dass mir was geboten wird für meine Kollekte, meine Kirchensteuer. Ist die Gemeinde eine Art der Versammlung, wo ich mir rauspicke, was mir gefällt? So nach dem Motto, ich, mich, meiner, mir, ach Herr, segne doch uns vier. Das sind so Fragen, denen ich mich stellen muss. Und diese Fragen kann keiner für mich beantworten. Aber wenn wir beim ehrlichen Nachfragen dann dahin kommen, dass ich merke, ja, ich bin nicht so richtig gelandet in der Gemeinde. Ich bin mehr so ein Beobachter. Ich komme sonntags oder wann auch immer ihr Versammlung habt oder im Gottesdiensten seid, ich komme mehr und beobachte. Dann wisst ihr, was du dann so tun kannst? Geh zu Gott und rede mit ihm. Es geht nicht um Verdammnis, ihr Lieben. Es geht auch nicht um du böser, fauler Christ. Es geht um was völlig anderes. Es geht darum, dass du mit Gott mal spazieren gehst eine Runde, ihr Vater deinen Arm um dich legt, und ihr mal über diese Dinge redet. Warum? Weil Vater möchte, dass du deinen Platz einnimmst, den er für dich vorgesehen hat. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Das Beste, was uns passieren kann, ist, dass wir in dem sind, was Gott für uns vorbereitet hat. Dann ist dein Leben ausgefüllt, dann spürt es deine Familie, dann spürt es die Gemeinde, wenn du den Platz einnimmst. Deswegen will Gott, dass wir unseren Platz einnehmen in den Gemeinden. Du tust weder Menschen eingefallen damit oder irgendwelche Pflichtveranstaltungen. Es geht darum, dass Gott dich segnen möchte. Er hat dir Gaben gegeben und Sachen, die du einbringen kannst, anderen. Es funktioniert nur miteinander. Wir leben in einer Zeit des Individualismus, ist sehr stark ausgeprägt. Das heißt, ich bin wichtig, ich brauche Beachtung meiner Befindlichkeiten, ich möchte aber gleichzeitig ungebunden sein und mich nirgends festlegen und immer flexibel sein. Das merken wir ganz stark, ja. Kaum jemand will sich heute noch auf irgendwas festlegen. Und dann, naja, das wird uns zu viel, wenn ich ja. Jedenfalls dieser Punkt, ne. Wo kommt das her? Das hat mit unserer Geschichte zu tun. Unter anderem Kaiserreich, Drittes Reich, Sozialismus. Immer wieder haben andere versucht, unser Leben zu bestimmen und uns zu sagen, wie wir zu ticken und zu marschieren haben, bis in die Zeit heute hinein. Und sobald jemand versucht, uns etwas aufzudrücken, reagiert bei uns ein innerer Sensor. Ja? Und erstmal Stopp. Das ist unsere Geschichte. Gerade die hier auch 40 Jahre DDR durchhaben, ne? Sobald einer versucht, von außen uns irgendeinen Marschbefehl zu geben, merken wir innerlich sofort, Stopp. Das muss ich erstmal prüfen. Die Zeiten sind vorbei, wo ich im Gleichschritt gelaufen bin. Eine Form des Individualismus entsteht auch durch einseitige Ernährung im Wort Gottes. Ich lese nur noch Bibelstellen, die mir gefallen oder die mich in meinen Glaubensansichten bestätigen. Ja? Zum Beispiel eben die einseitige Lehre, dass wir als Christen Königstöchter und Königssöhne sind. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass wir unsere Identität einnehmen als Königskinder, ja? Aber wenn wir nur bei dieser Lehre rausbleiben, dann frage ich euch, wo sind die Arbeiter? Die auch im Weinberg arbeiten. Wenn wir nur alle Königstöchter und Königssöhne sind, ja, dann entsteht der Eindruck, es müsste sich alles um uns drehen. Es braucht auch die Arbeiter im Reich Gottes. Ja, wenn wir in die Gemeinde kommen, damit ich mich darstelle, damit die Frage ist, werde ich genug geliebt, wird mein Dienst genug gewertschätzt und wenn ihr mir nicht nach genug Beifall klatscht, dann komme ich auch hier nicht wieder. Ja, wenn das der Mittelpunkt ist, dann bist du einsam. Aber wenn ich bereit bin, mich in den Dienst von Gott stellen zu lassen, da, wo er mich hinstellt, ob ich nur hier vorne stehe, ob ihr Lobpreis macht oder ob jemand nachher heute Nachmittag die Klos noch putzt. Egal, wo wir sind, wir verlieren ja unsere Identität nicht. Ich gucke gerne alte Filme, unter anderem Der Prinz aus Zamunda. Sagt euch einigen das was? Das ist ein uralter Film mit Eddie Murphy. Okay, ist ein uralter Film. In diesem Film ist Eddie Murphy ein Königssohn aus Zamunda und er hat sich in den Kopf gesetzt, in die USA auszuwandern, um dort seine Frau zu finden. Er wollte nicht die vorgeschriebene Ehefrau haben. Landet bei einem Schnellrestaurant, so ähnlich wie McDonald's, und verliebt sich in die Tochter des Besitzers. Ja? Und um in ihrer Nähe zu sein, lässt er sich anstellen und er putzt. Er putzt den Flur, er putzt überall und immer vor ihr. Ja? Irgendwo räumt den Papierkorb aus und ähnliches. Und dann kommt es zum ersten Date. Sie sitzt ihm gegenüber und sie unterhalten sich und dann sagt sie zu ihm, ich habe noch nie einen Menschen mit solch einer Würde den Boden wischen sehen. Und der Satz gefällt mir, ihr Lieben. Ja, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und wenn du heute Nachmittag Klo putzt, dann tu es mit Würde. Gott sieht dich. Er hat dich genau dahingestellt. Das ist unsere Identität. Wir leben nicht von unserem Dienst, vom Gesehen und Nicht-Gesehen-Werden. Wir leben davon, dass wir Gott dem Höchsten dienen dürfen. Und manchmal darf man vorne stehen und manchmal wie auch immer. Wir lieben alle die Bibelstellen vom guten Hirten, ja. Und der gute Hirte hält es warm und trägt es in seinem Arm. Ach, die schönen Lieder. Und wir lieben das alles. Ich habe heute Morgen eine echte Schockbotschaft für euch. Wusstet ihr, dass die Schafe in Israel geschlachtet wurden? Geopfert und zur Nahrung dienten. Man muss so ein Gleichnis vom guten Hirten sich auch mal trauen, um weiterzudenken. Ja, er ist ein so guter Hirte, aber die Schafe sind nicht an Altersschwäche gestorben, ihr Lieben. Und manchmal ist Dienst in der Gemeinde schwer. Manchmal geht es ans Sterben. Und manchmal muss man die Popappen zusammenkneifen, da wird das Gehirn besser durchblutet. Wir müssen darüber predigen, dass der Dienst im Reich Gottes auch Opfer bedeutet, dass man trotz Niederlagen, Verletzungen und Enttäuschungen weiterarbeitet. Die Ausgangsposition für ein gutes Miteinander in der Gemeinde ist klar, sie beginnt für alle am Kreuz. Es gibt keinen anderen Ausgangspunkt. Weder meine Vergangenheit, war sie gut oder schlecht, noch meine angelernten Fähigkeiten oder mein finanzieller Hintergrund sind der Ausgangspunkt. Gott hat nicht mehr Gnade aufgewandt, um mich zu retten, als im Leben eines anderen, der immer artig war. Ich habe das Geschenk, mit einer wunderbaren Frau verheiratet zu sein, die christliche Erziehung, christliches Elternhaus, christliche Ausbildung. Meine Frau war immer artig, vermute ich mal. Ich bin auch ihr erster Freund. Und jetzt hängt Jesus am Kreuz und stirbt, ja? Und er denkt sich, ja, für Conny muss ich nur ein bisschen sterben. Die ist ja immer gut. Ne? Aber für Jürgen, für den Lumpen, für den muss ich mich voll reinhängen. Und dann merkt ihr schon, indem ich das erzähle, was für ein Blödsinn, ja. Und das ist wichtig, ihr Lieben. Egal, aus welchem Stall du kommst. Wir sind alle mit derselben Gnade erkauft. Christus hat sein Leben für uns gegeben. Dass wir unterschiedliche Geschichten, Lebensgeschichten haben, ist ein völlig anderes Thema. Und das ist nicht etwas, was dem einen bevorzugt und den anderen nicht. Und ihr Lieben, wenn ihr nicht im Schweinestall gewesen seid, wenn ihr in christlichen Elternhäusern aufgewachsen seid, dann seid, auch wenn eure Eltern manchmal schräg drauf waren, euch zur Gemeinde geschleppt haben, Heimatland, ihr habt es überlebt, ja? Und seid dankbar dafür, wir müssen nicht erst im Schweinestall gewesen sein, um die Liebe Gottes zu erleben. Warum sage ich euch das? Weil viele aus dem Schweinestall nicht zurückgekommen sind. In meiner eigenen Familie, ja. Einer meiner Brüder hat sich im Verstand gesoffen, ist gestorben inzwischen, die Ehen sind kaputt, zwei meiner Geschwister waren im Gefängnis. Ich bin der einzige Christ aus der großen Familie. Ich sehe dieses Elend. Ihr Lieben, du musst nicht im Schweinestall gewesen sein, um die Liebe Gottes zu erfahren. Wenn du durchgetragen worden bist durch die Liebe Gottes und die Liebe deiner Eltern, bist du bewahrt geblieben. Sei dankbar dafür. Übrigens bist du dann auch eine stabile Persönlichkeit. Ich bin froh, dass Gott eine stabile Frau an meine Seite gestellt hat, die mir hin und wieder Marsch geblasen hat. Okay. Ob Papst oder Bettler, ob Pastor oder Diakon, ob Leiter oder Schüler, ob Referent oder Zuhörer, wir sind Söhne und Töchter Gottes, mehr ist nicht drin. Aber auch nicht weniger. Wir haben die volle Anerkennung Gottes und seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Das wiederum befreit uns von der ständigen Bettelei nach Anerkennung. Im Neudeutsch Fishing for Compliments, ja? Das funktioniert heute ungefähr so. Ihr habt heute Gemeindefest hier und die lieben Frauen haben Kuchen mitgebracht. Heißt hier jemand Erna? Gut, Erna hat einen Kuchen mitgebracht, ihre geliebte Eierschecke. Und dann steht Erna vorne und sagt, ach, meine Eierschecke ist wieder nichts geworden. Und alle, aber Erna, deine Kuchen ist doch der beste von allen. Das ist Fishing for Compliments, ja? Ich stelle mich schlecht dar und bitte klatscht mir doch bitte alle Beifall und esst meinen Kuchen, ne? Du kannst dir und deiner Umgebung keinen größeren Gefallen tun, als dass du deinen Mangel von Gott ausfüllen lässt. Und das ist etwa ein Geschenk, wenn wir selber persönlich so unterwegs sind. Wenn du morgens aus dem Haus gehst und es morgens schon satt hast, und das meine ich jetzt positiv, du bist morgens schon ausgefüllt von der Liebe Gottes und seiner Anerkennung, dann kannst du in die Welt gehen und du musst es nicht mehr von anderen einfordern. Du nimmst deinen Platz ein und weißt, was passiert, wenn bei dir was überfließt? Ihr kennt alle diese Kaskadenbrunnen, ja? Der obere Schale fließt über und sie hat Einfluss auf die nächste Schale. Wenn du einen Einfluss gewinnen willst in deiner Umgebung, lass es von Gott her in dir überfließen. Füll dich mit der Liebe Gottes, mit dem guten Wort Gottes, mit Dankbarkeit. Wenn das überfließt, hast du Einfluss automatisch auf deine Umgebung. Wenn wir nicht diese Grundeinstellung des Glaubens immer wieder einnehmen, laufen wir eben in Gefahr, von der Anerkennung durch unsere Arbeit und Anerkennung durch Menschen zu leben. Was aber, wenn die Anerkennung nicht mehr da ist, ja? Bis dahin, wenn wir in Rente gehen, ja, und uns nicht mehr definieren über unsere Arbeit. Wenn wir krank sind, wenn wir das nicht mehr tun können, was wir vorher getan haben. Wir definieren uns über die Liebe Christi. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Das ändert sich nicht. Egal, welchen Dienst wir tun oder nicht mehr tun. Gott möchte, dass wir jemand sind, bevor wir etwas tun. Leben wir aber nach den Maßstäben einer gefallenen Welt, tun wir etwas, um jemand zu sein. Es ist ein Riesenunterschied, ob jemand versucht, ein Amt auszufüllen oder ob ihn das Amt ausfüllt. Wenn du in der Gemeinde eine Position haben willst, dann gilt Folgendes. Alles, was ich mir nehme, das muss ich verteidigen. Was ich von Gott geschenkt bekomme, das kann ich ausfüllen und kann es auch wieder loslassen. Und das macht einen Unterschied. Das sehen wir in der Politik, das sehen wir bei Lehrern, das sehen wir in den Gemeinden, in Ämtern und Positionen. Was ich mir an Amt und Position nehme, weil ich meine, das steht mir doch zu. Ich habe jetzt schon so oft gedient, das will ich auch mal. Ältester sein oder Pastor, oder steht mir doch zu. Alles, was ich mir nehme, muss ich verteidigen, aber was ich von Gott geschenkt bekomme, kann ich ausfüllen mit gutem Gewissen und ich kann es auch wieder loslassen. Das ist auch so eine Freiheit. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Wer möchte gern, die Bibel stellt manchmal Fragen, wer möchte gern ein glückliches, herausforderndes, erfülltes Leben haben? Da gibt es einen guten Tipp, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. So einfach ist das, ja. Du beschwerst dich, dass dich niemand anruft, ich habe einen Tipp für dich, ruf jemanden an. Frag ihn, wie es ihm geht. Du beschwerst dich, dass dich niemand besucht, ich habe einen Tipp für dich. Such dir eine Person aus, von der du weißt, die sie kaum Besuch bekommt. Lass dir was Neckisches, Kreatives einfallen, ein kleines Mitbringsel. Und besuch die Person, überrasch sie einfach. Lass Menschen wissen, dass du an sie denkst und dass du ihnen Gutes tun kannst. Es gibt immer Menschen, denen wir anderen Gutes tun können. Und dann beginnt das Prinzip von Saat und Ernte. In dem Augenblick, wo ich anfange, mich anderen zuzuwenden, innerhalb und außerhalb der Gemeinde, für sie da zu sein, wird es auch in meinem Leben wieder genauso passieren, dass andere sich für mich interessieren. Warte nicht zu Hause, bis endlich mal jemand kommt. Zieh selber los. Einander achten, dass der Einzelne gekennzeichnet von der Liebe Christi lebt die Definition von Liebe, und das ist die verschiedenen Definitionen, und eine ist, das Beste für den Nächsten zu suchen und es zu tun, ja. Das ist so dieser Punkt, wir sind manchmal unterwegs, wir beobachten einander und manchmal ist dann auch in Gesprächen über andere Missgunst und abfällige Kritik und Unversöhnlichkeit, was weiß ich, Hochmut oder Sachen nachtragen, all das schwächt die Beziehung. Und im 2. Korinther heißt es, wir beurteilen niemanden mehr nach äußeren Maßstäben. Selbst wenn wir Christus danach beurteilt haben, gelten diese Maßstäbe jetzt nicht mehr. Gehört jemand zu Christus, ist er ein neuer Mensch. Was vorher vergangen ist, etwas Neues hat begonnen. Ich war vor Jahren zu einer Kirchenwoche, Kirchenwochenarbeiter bin ich groß geworden, DDR-Zeit, ich war in verschiedenen Kirchenwochen, in Pegau. Und wir haben da, ja, und abends kam immer mal so eine Nazi-Gruppe, so richtige Dorfnazis, so, ihr wisst schon, groß, glatzig, und die kamen in die Kirche und haben immer gestört, ja, und an einem Abend dann wieder, und ich war dran mit Lobpreis, stehe vorne mit der Gitarre, und wie ich fertig war, habe ich, manchmal ist man ja auch vom Größenwahn geplagt oder ähnliches, oder vom, ja, ich denke, ich setze mich hinter die Gruppe, falls sie Bambule machen, dass ich eingreifen kann, weißt du, manchmal ist man wirklich, habe mich hinter die Gruppe gesetzt, und vorne ist eine Pastorin, die hat gepredigt. Und mitten in der Predigt sehe ich, wie jemand von denen so eine Sprayflasche hat und dem vor ihm Sitzenden ins Gesicht sprühen will. Und ich so reflexartig, Flasche weggenommen, raus aus der Kirche rausgeschafft, im Mülleimer, mich wieder reingesetzt. Da standen drei Typen auf, auch der Typ, der die Sprayflasche, standen auf, gingen an mir vorbei und sagten, wir warten auf dich nachher draußen. Dann sind die während der Predigt dreimal rein und raus und immer bei mir vorbei, wir warten auf dich nachher draußen. Und ich habe überlegt, wie komme ich heil aus der Kirche ins Pfarrhaus? Dann habe ich überlegt, stecke meine Bibel vorne rein, Wort Gottes soll ja schützen. Und am Ende habe ich gedacht, ich lasse mich zusammenschlagen, Herr, mach es aber kurz und schmerzlos geht nicht, mach's kurz. Irgendwas. Und inzwischen war die Pastorin fertig mit Predigen und macht einen Aufruf für eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus, okay? Und mitten auf diesem Pult waren auch Mädchen dabei. Auf diesem Pult von Mädchen stehen drei Mädchen auf, gehen Richtung Alpha-Raum. Und ich so innerlich auf 180 renne hinter denen her auf halbem Weg und sage, wo wollt ihr denn hin? Die, na, beichten. Die Pastorin, evangelisch, hat das Wort Beichte gar nicht im Mund genommen. Was wollt ihr? Beichten, was wollt ihr beichten? Da sagt die einen, wir wollen das machen, was die Frau sagt, unser Leben Jesus geben. Oh, sag ich, Entschuldigung. Inzwischen waren wir im Laufen, habe ich eine Mitarbeiterin angewunken, inzwischen waren wir im Laufen im Altarraum angekommen vorne, drehe mich um, stehe wie hier auf den Altarstufen, steht dieser Typ vor mir, Gott sei Dank jetzt auf Augenhöhe, wir warten auf dich nachher draußen, ja, steht er vor mir, und ich gucke den an, lege meine Hand auf seine Schulter, und sage, und, gehen wir jetzt raus? Und wie ich meine Hand auf seine Schulter lege, bricht er zusammen und fängt an zu heulen und sagt, meine Mutti ist vor 3 Jahren an Krebs gestorben. Mein Vater ist Alkoholiker, hat mich täglich geschlagen. Ich bin gar kein Neonazi. Das waren aber die Einzigen, die sich um mich gekümmert haben. Und hat dein Leben Jesus gegeben. Ihr Lieben, wir beurteilen niemanden mehr nach dem Äußeren. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, okay? Und ich sehe draußen so viele Menschen, die diese Botschaft brauchen, dass wir sie nicht verurteilen, ob die AfD, Linke oder Grüne wählen. Das ist völlig egal. Wir müssen in unserer Stellung viele Glieder ein Leib, das Haupt ist Christus. Es ist klar, wo ich stehe und welche Funktion ich einnehme. Ist mir auch klar, dass etwas fehlt, wenn ich meinen Platz nicht einnehme. Das gehört mit dazu, den anderen zu achten. Hey, wenn Gott dir einen Dienst in der Gemeinde gegeben hat, dann füll den aus. Das gehört auch dazu, den anderen mit Achtung und Wertschätzung zu begegnen. Dass ich in Treue meinen Dienst tue, was Gott mir anvertraut hat, ja, du musst nicht denken, dein Dienst wäre nicht wichtig. Wenn du was hast, bring es ein, aber dann lass es auch wieder los, ja, damit Gott freie Hand hat. Was Gott uns anvertraut hat, können wir nicht festhalten oder gegeneinander ausspielen. Es macht uns nicht zu einem besseren Christen als meine Schwester und meinem Bruder. Warum? Das Vergleichen ist immer negativ, ja. Wenn du dich mit jemandem, wenn du denkst, jemand ist geringer als du, bist du hochmütig, hast du ein Problem, ja? Und wenn du dauernd denkst, wer bin ich schon, die anderen können alles besser, hast du auch ein Problem. Vergleichen kannst du knicken. Gott hat dich lieb, so wie du bist. Und er hat dich eingesetzt. Und du bist sein geliebtes Kind. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen. Um unsere Stellung einzunehmen, brauchen wir drei Spiegel. Diese drei Spiegel sind das Wort Gottes, meine Mitmenschen und die Sichtbarkeit des Wirken Gottes in meinem Leben, die Veränderung des Charakters, ja. Wir lesen im Wort Gottes, wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einen Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut und wenn er sich beschaut hat, geht er weg und vergisst, wie er ausgesehen hat. Meine Mitmenschen als zweiter Spiegel, gibt es Menschen in deinem Leben, die dich ermutigen und korrigieren dürfen, was ich vorhin sagte mit diesem Bund. Und der dritte Punkt, das Wirken Gottes in meinem Leben, das schlimmste Kompliment, was du einem Christen machen kannst, ist, wenn du ihn nach 10, 20 Jahren triffst und sagst, du hast dich überhaupt nicht verändert. Das wäre furchtbar. Ich hoffe, dass die Liebe Gottes euch verändert, von Jahr zu Jahr. Dass wir, die Bibel sagt, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, ja? In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Wenn ich Angst habe, ich Angst, in diesen Spiegel zu schauen, was bleibt dann von mir? Die Antwort ist die Gnade Gottes. Wir können es uns leisten, zu versorgen, ihr Lieben. Das ist ein Geschenk. Wir können es uns leisten, zu versorgen. Weil wir eben, wie gehört haben, die Gemeinde ein Ort ist der gelebten Vergebung. Die gleiche Gesinnung zu haben, bedeutet nicht unbedingt einer Meinung zu sein. Wir sind miteinander angetreten, dem Herrn zu dienen. In unserem Herzen brennt die Leidenschaft, anderen Menschen Evangelium zu bringen. Und das ist unsere Devise. Wenn wir Jesus von ganzem Herzen nachfolgen, werden wir immer auf andere stoßen, die das Gleiche im Herzen haben, aber mit anderen Ideen und Vorstellungen. Ihr Lieben, das müssen wir aushalten. Wir leben in einer Veränderung. Und wir haben, ich meine, ihr habt ja schon Schlagzeug, also vor Jahren war das noch, ihr wisst schon, ne? Und so. Alte Kamelle, müssen wir nicht alle ausgraben? Ihr wisst schon, vor 2 Jahren und 3 Monaten, ne? Ja, wisst ihr, dass wir das Wort Gottes, dass wir die Gottesdienste, dass wir sie, sag mal, zeitgemäß anpassen, das ist gut. Aber ihr Lieben, wir dürfen nicht dahin kommen, dass die Verpackung wichtiger ist als der Inhalt, okay? Bei allem Neuen und was wir auch in den Gemeinden nutzen können an Technik und Ähnlichem oder so, es muss immer ganz klar immer wieder sein, um was geht es eigentlich? Und ich habe manchmal auch, wenn ich mit so Jugendleitern zu tun habe, die so junge Gemeinden und Ähnliches leiten und Mitarbeitern oder so, und sie fragen, was können wir den Teenies noch bieten? Da habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Ihr könnt nicht von Mal zu Mal noch einen draufsetzen. Was passiert, ist ein moderner Plagiaturenkampf, ja? Du bist der Kämpfer in der Arena, du versuchst die jungen Leute irgendwie mit Gimmicks zu beeindrucken und ist die Jugendstunde vorbei, machen die nachher den hier? Oder den. Ja, es soll Jugend neu und keine Frage. Aber wir müssen die Leute wieder dahin führen zum Evangelium. Zu dieser Botschaft. Und wisst ihr, wie das am besten passiert? ehrlich, authentisch leben. Ja. Ich komme immer wieder zum selben. Wenn du mit deinem Leben ein offenes Buch bist. Ich bin gefragt, meine Anspruchshaltung aufzunehmen. Auch mein Anspruch, der andere solle sich ändern, damit es mir besser geht. Ich entdecke Gott im anderen, in seiner Andersartigkeit. Und das bedeutet, ich höre auf meinen Bruder und meine Schwester. Ich nehme wahr, welches Werk Gott durch den anderen tut. Wir beten füreinander. Ich entdecke Christus im anderen. Und wir schauen auf das, was uns verbindet und nicht trennt. Das bedeutet auch, ich muss mal mein Filtersystem überprüfen. Mit welchem Filter nehme ich Menschen wahr? Oder mit welchem Filter höre ich Wort Gottes? Ich bin in verschiedensten Gemeinden eingeladen. Ich werde von den wildesten Charismatikern eingeladen, bis hin zur strengsten Brüdergemeinde. Mein Reisedienst ist inzwischen ist ein Riesenwunder. Ihr könnt auf meiner Webseite das mal nachlesen, wenn ihr Lust habt, oder euch mal anhören. Das ist ein Riesenwunder. Ich habe keine theologische Ausbildung, keine Bibelschule, gar nichts. Gott hat ein Heilungswunder geschenkt in meinem Kopf. Das müsst ihr auf meiner Webseite mal anhören und so. Jedenfalls, ich bin in verschiedensten Gemeinden. Und es gibt noch Gemeinden, da sitzen die ältesten Brüder noch vorne so aufgereiht. Und weißt du, wenn du gemeindekonform predigst, dann sitzen die so da. Da haben sie ihren Filter an und denken, oh, der Bruder ist gut. Wenn die aufhören, so zu machen und anfangen, kritisch zu gucken, da weißt du, jetzt haben sie ein Problem mit ihrem Filter, ja? Jetzt kommen die Skops nicht durch. Und deswegen ist es mal wichtig, hin und wieder auch den eigenen Filter auszuschalten. Alles, was ich sage, was euch hier vorne verkündigt wird, muss am Wort Gottes geprüft werden, keine Frage, ja? Aber ihr Lieben, manchmal sind wir so eng unterwegs, dass wir die Schönheiten, die Gott uns auch schenkt, oder wie Gott auf andere Art und Weise Menschen dient, nicht erkennen können. Oder ganz und gar ablehnen. Ich komme zurück. Die Gemeinde ist zuallererst ein Ort der gelebten Vergebung. Und nach dieser Vergebung entsteht die dankbare Anbetung Gottes. Weder Neid noch blinder Ehrgeiz soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch selbst gering, achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert und sorgt euch auch um die anderen. Es geht also um die Haltung meines Herzens. Ja, und ich kann in meinem Herzen Festlegungen treffen. Ich werde dies oder jenes in der Gemeinde tun, und ich werde dies oder jenes nicht tun. Ja, Hiob hat einen, das ist interessant, ja, mitten in diesem Buch Hiob sagt er, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blicke auf eine Jungfrau. Hiob hat so eine Festlegung getroffen. Ja, er hat gesagt, ich werde keine Pornos anschauen. Fertig. Ihr lieben Männer, das ist nun meine Botschaft. Du bist in der Lage, Nein zu sagen, bevor du den Computer einschaltest. Okay? So wie hier, ganz klar zu sagen, ich werde keine Jungfrau lüstern anschauen, kannst du sagen, ich entscheide mich, ich werde keine Pornos anschauen oder ähnliches. Fertig. Es ist sehr viel einfacher, sage ich aus eigener Erfahrung. Es ist sehr viel einfacher, vorher klare Entscheidungen zu treffen, als in der Situation. Nehmt das Werk Gottes wahr, in seiner ganzen Bandbreite, Unterschiedlichkeit und Schönheit, und nimm deinen Platz ein. Du bist Teil des Ganzen, ein wichtiger Teil, aber ebenso dein Bruder und deine Schwester. Die Katholiken, die Evangelischen, die Baptisten, wie die Methodisten, die Adventisten, die Gemeinschaft, die Vielzahl der freien Gemeinden. Bei aller Unterschiedlichkeit gibt es in allen Gemeinden Menschen mit einem aufrichtigen, ehrlichen Herzen, die Gott dienen. Und die habe ich inzwischen kennengelernt in allen Gemeinden. Ja? Dass ich in der evangelischen Kirche bin, evangelischer Christ bin. Leute, ich war am Sonntag am ersten evangelischen Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst steuert eine Familie auf mich zu, so eine kleine Frau, großer Mann, drei Söhne im Schlepptau, drei Teenager-Söhne. Und die Frau guckt von unten nach oben, du bist wohl das erste Mal heute hier? Sag, ja. Willst du mit zu uns essen kommen? Ja. Die haben mich abgeschleppt und ich sage euch eins, die Liebe Gottes hat mich ins Reich Gottes gebracht, aber diese Familie hat mich in die Gemeinde gelebt. Und wenn es euch entspannt, er war Gemeinschaftsprediger. An dieser Familie, das war die erste heile, einigermaßen heil, oder heile Familie, die ich kennengelernt habe. Mein ältester Sohn heißt wie ihr ältester Sohn. Ja, die haben mich tatsächlich, beim Essen sagt Renate zu mir, Jürgen, wenn du Wäsche zu waschen hast und wenn du krank bist, kannst du zu uns kommen. Leute, ich hatte einen Haufen Wäsche. Ich war so oft krank. Ich habe es einfach, und die haben, und ich hatte lange Haare, ich habe geraucht wie Schlot, zwei Schachteln am Tag, ich habe den Nikotin ein- und ausgeatmet, ich habe gestunken danach, die haben mich an mir rumgeschraubt. Die haben mich angenommen, wie ich war, und haben mich im wahrsten Sinne des Wortes in die Gemeinde reingelebt. Jahre später, viele Jahre später, ich war schon im Dienst und ich bin dann durch Bad Dürnberg gefahren, da wo ich zum Glauben gekommen bin, dachte ich mir, ich besuche die mal, ne? Straßblum, geklingelt, sitzen die beiden auf ihrem Sofa, so wie ich jetzt mit schneeweißen Haaren. Ich sage, Renate und Gerhard, ich wollte mich mal bei euch bedanken. Sagt die Renate, für was denn? Für das, was ihr in meinem Leben gemacht habt. Und habe es ihnen ganz kurz geschildert, was das für eine Auswirkung auf mein Leben hatte. Und Renate sagt, ja, das war doch völlig normal. Ihr Lieben, öffnet eure Herzen, öffnet eure Kühlschränke. Wir sind Glieder an einem Leib. Und was Gott zusammengefügt hat, das darf der Mensch nicht scheiden. Jetzt der letzte Punkt, die Zukunft der Gemeinde. Baut Archen. Die Großkirchen und viele andere Gemeinden sind seit einigen Jahren in einer strukturellen Veränderung. Das ist eine Seite, der wir uns Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Die andere Herausforderung ist, die klare Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. So, wie es in der Bibel steht, wie sie die alten Väter gelehrt haben. Das wird nicht überall auf Zustimmung stoßen und wir werden auch mit Anfeindung und Widerstand zu rechnen haben. Deswegen ist es wichtig, ein verbindliches Miteinander zu leben und Gemeinschaftsformen zu finden, damit wir in Zukunft auch Gemeinde leben können. Ich denke, das ist ja auch eure Geschichte als landeskirchliche Gemeinschaft, dass ihr euch gefunden habt vor wie vielen Jahren, um genau das zu leben. Und das brauchen wir in dieser Zeit. Es geht nicht um Gründung von neuen Gemeinden oder Gemeinschaften, sondern es geht damit, dass wir miteinander suchen, wie können wir einander dienen, wie können wir einander unterstützen. Hat jemand von euch Landwirtschaft? Fängt er an, auf Zukunft hin, ich werde wieder mehr Gemüse anbauen. Ist jemand ein Automechaniker? Ich werde es wieder mehr für den Dienst einer Gemeinde. Wisst ihr, wir müssen wieder lernen, Archen zu bauen, kleine Gruppen von Gemeinschaften, die sich umeinander kümmern. Denn ich denke, es wird einen großen Knall geben. Man muss kein Prophet sein, um das zu erkennen. Dass vieles zusammenbrechen wird, sowohl im Wirtschaftlichen als auch im Miteinander. Und da ist es jetzt schon wichtig, dass wir als Gemeinde uns darauf vorbereiten und gucken, wie können wir einander helfen, einander dienen und füreinander da sein. Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus vor Ort. Dass wir uns in den Häusern hier und da treffen, um miteinander zu beten und Gemeinschaft zu haben, um Abendmahl zu feiern. Nicht als neue, festgefügte Kreise, sondern immer so, dass wir einen Blick füreinander haben und auch offen sind für Leute, die dazukommen. Egal, was die Zukunft bringt, uns allen gilt die Zusage aus Matthäus 28, Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Vater, wir danken dir, wir haben dein Wort gehört und du sprichst in unser Leben hinein und du merkst, wir haben heute Morgen gemerkt, ja, ich brauche Vergebung, ich will Vergebung geben, ich muss meinen Platz finden, ich will meinen Platz finden. Wir danken dir von dir, was wir heute Morgen gehört haben, Heiliger Geist, von dir steht geschrieben, dass du uns erinnerst an alles, was uns gelehrt worden ist und wir beten, dass du uns erinnerst. Wenn wir in den Alltag starten, ins Miteinander starten, stoßt du uns mit der Nase drauf, erinnere uns durch Geschichten in unserem Leben durch die Geschwister, aber dass wir wirklich gerne, von Herzen gerne, unseren Platz einnehmen und an der Stelle dir dienen, wo du uns hinstellst, für dich leben und wo es notwendig ist, auch für dich sterben. Amen.